Hallo Carsten.
Hallo Kolja.
Hallo Dimi.
Ja, hallo ihr beiden. Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Ja, ich freue mich mit euch heute ein bisschen über Ausstieg aus Spielen zu quatschen.
Ja, genau. Wir kennen uns, also ich kenne dich zumindest vom Global Game Jam an der Uni Bremen aus dem Digital Media Lab. Und ja, du hattest uns angesprochen oder wir hatten darüber gesprochen, dass du ein spannendes Thema dabei hast, was wir heute mal besprechen könnten. Und der Arbeitstitel der Folge ist irgendwie Alles an der Nende nur die Wurster 2. Aber genau, wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, ein etwas unterbeleuchtetes Thema, wie ich finde, wie Spielsessions zu Ende gehen und warum sie zu Ende gehen und wie man das alles schön gestalten kann.
Ja, genau. Also heute geht's um Ende von Sessions. Und genau, ich bin Dimi. Ich habe in Bremen Informatik studiert, daher kenne ich auch Kolja und dich, Carsten. Genau, und halt irgendwie seit ewigen Zeiten irgendwie auch Spiele entwickelt und immer irgendwie in Spieleforschung irgendwie reingerutscht. Und jetzt bin ich seit dem letzten Jahr bin ich am KIT und forsche hier zu Spielen unter anderem. Und mein aktuelles Thema befasst sich damit, wie man Ausstiege aus Spielsessions leichter gestalten kann oder mit berücksichtigen kann im Game Design. Genau. Also Carsten, du meintest ja irgendwie schon, dass das irgendwie ein bisschen unterbeleuchtetes Thema ist. Das stimmt. Also was ich so mitbekomme ist, und ihr könnt das wahrscheinlich irgendwie auch aus eurer Entwickler- oder Spielerfahrung irgendwie berichten, ist, dass die meisten Game Designs vor allem darauf ausgelegt sind, möglichst viel Spaß zu bereiten und die Spiele so lange wie möglich irgendwie drin zu lassen und gar nicht so richtig so Möglichkeiten geben, loszulassen oder irgendwie auszusteigen.
Also ich kenne das auf alle Fälle nicht nur aus, also ich kenne es halt auch aus Spielersicht. Also es ist nicht so, dass ich meine Spiele so designe, dass man da gerne drinne bleibt, aber auch als Spieler verliere ich mich dann da drinne und gucke auf die Uhr und das kann doch nicht sein.
Genau. Ja, ich kenne das halt auch, dass man das Zeitgefühl gerne mal verliert beim Spielen. Jetzt mittlerweile, also nicht nur beim Spielen, auch bei allgemein beim Medienkonsum und auch vor meiner Tochter, die ja wir dann als Eltern irgendwo regulieren müssen, was ihren Medienkonsum angeht, was dann auch mal Streitthema sein kann.
Ja, voll. Damit seid ihr auch nicht alleine. Also ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen geht so. Und ja, es ist halt irgendwie ein bisschen verrückt, weil einerseits sind ja Spiele irgendwie total toll und die machen ja Spaß und dieses Verlieren von Zeitgefühl und dieses Immersiertsein ist ja irgendwie auch was Tolles und das wertschätzen wir auch alle. Aber gleichzeitig kann man irgendwie schnell in so eine, ja, schon fast Abhängigkeit oder irgendwie so problematisches Spielen irgendwie so reinrutschen oder dieser Medienkonsum, wie du sagst, so auf den man irgendwie aufpassen muss. Und da so den richtigen Grad zu finden, das ist tatsächlich einfach sehr, sehr schwer. Und ja, auch die Industrie fördert das halt nicht so richtig, weil wenn man sich zum Beispiel so die Marketingmodelle jetzt irgendwie so aktuell so anguckt, dann geht es ja viel auch darum, möglichst lange die User irgendwie drin zu behalten.
Ja, es ist einmal, wenn du jetzt ein Free-to-Play-Spiel hast, ist das Interesse, dass der Spieler lange drin ist, damit du ihm möglichst oft Werbung zeigen kannst. Aber auf der anderen Seite, sowas wie die App-Stores gucken halt auch auf die Benutzerzeit, also wie lange wird eine App benutzt und raten danach. Möchte man als Anbieter ja auch nicht sagen, oh, ja, hier nach 5 Minuten muss die App wieder beendet werden und spielt sich sozusagen dann selbst.
Das schon auf der einen Seite, also ich meine, Games werben ja auch ganz oft damit, dass sie irgendwie, weiß nicht, 40 Stunden, 80 Stunden Spielzeit irgendwo haben, die großen Open Worlds, die irgendwie am besten noch prozedural generierte Quests haben, damit man mit irgendwie nie aufhören muss. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so eine Art Gegenbewegung, wo Leute halt sagen so, naja, eigentlich mag ich auch gerne kleine Spiele und irgendwie kürzere Spiele. Und ich glaube, was da oft auch gemeint ist, nicht nur kürzere Spiele, sondern Spiele, die halt ja meine Lebenszeit irgendwo verantwortungsbewusst behandeln oder respektvoll behandeln, einfach zu sagen, ich habe nur ein gewisses Kontingent an Lebenszeit und diese Zeit will ich halt sinnvoll einsetzen und nicht ja mit Patterns, die halt nur dafür gemacht sind, dass ich an dieses Spiel gefesselt werde. Wie gesagt, gerade bei Leuten, die dann ein bisschen älter sind, also ich weiß nicht, wie euch das geht, also ich bin jetzt irgendwie Mitte 30 und die Zeit, die ich fürs Spielen habe, ist halt weniger geworden als noch vor irgendwie 15 Jahren. Und da überlege ich mir halt schon, fange ich jetzt nochmal ein Spiel an? Fange ich dieses Spiel an? Kann ich damit wieder aufhören? Und irgendwo, ja, es ist, zeugt es für mich auch irgendwo ein bisschen von verantwortungsbewusstem Game Design, wenn ein Spiel nicht mit, ich sage jetzt mal, fiesen Tricks irgendwie mich versucht daran zu fesseln.
Spannend. Also ja, würdest du denn sagen, dass du deine Spielzeit jetzt dadurch irgendwie auch anders planst? Also in dem Sinne von, ja, ich habe jetzt sowieso nur irgendwie eine Stunde Zeit und dann zocke ich halt jetzt irgendwie eine Stunde und dann ist halt irgendwie auch gut. Und dadurch, dass man sich so quasi nicht so ganz ins Spiel fallen lässt.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke, es ist eine, das kommt ganz drauf an. Also ich meine, die Zeit, die ich zum Spielen habe, ist halt meistens abends, wenn meine Tochter im Bett ist. Und da ich dann aber wieder früh aufstehe, um nächsten Morgen arbeiten zu gehen, ist das halt eine begrenzte Zeit. Und wenn ich dann halt irgendwie um, weiß nicht, 10 nochmal überlege, also Multiplayer-Spiele sind halt schwierig, ne? Wenn man jetzt bei Counter-Strike zum Beispiel irgendwie sagt, okay, fangen wir jetzt noch ein Match an, fangen wir kein Match an. Du willst ja nicht mitten im Match irgendwie disconnecten. Das ist einmal doof für das Team und zum anderen kriegst du ja auch eine Bestrafung sozusagen dafür. Also das überlegt man sich dann halt schon zweimal.
Ja, klar.
Also bei mir ist das irgendwie eher so, die Spielen ist, habe ich früher viel mehr gemacht und jetzt ist es eigentlich nur noch ein Medium, was irgendwie mit allem, was drumherum ist, kämpft. Also mit Netflix, mit YouTube, mit sozialen Medien, Konsum, mit Podcast hören. Das ist einfach irgendwie Gaming nur noch ein Teil davon und muss sich sozusagen ein Entel aus diesem Zeitkontingent des Medienkonsums irgendwie nehmen. Und früher hatte man, glaube ich, aber auch einfach mehr Zeit und hat dann einfach mehr gespielt und weniger von den Sachen, die es heutzutage überhaupt erst gibt, konsumiert.
Es gab auch weniger.
Ja, genau. Und dann hat man halt auch weniger Spiele gehabt und die intensiver gespielt. Und ich merke einfach auch, dass wenn ich ein Spiel spiele, dass ich das nicht so exzessiv bis zum Ende, bis zum, weiß ich nicht, alle Ecken und Enden erforsche, sondern okay, vielleicht die Main Quest, noch 2, 3 interessante Nebenquests, wenn ich das Gefühl habe, die bringen mich nach vorne, aber sozusagen jetzt zu gucken, dass ich wirklich das Maximum aus so einem Spiel raushole, ist, glaube ich, schon, dann ist eher das Neue oder das Nächste wieder dran oder man guckt noch einen Film oder so.
Also in dem Sinne von, dass du quasi durch ein anderes, du wechselst quasi einfach auf ein anderes Medium.
Ja, wechseln, also ist halt, konkurriert alles irgendwie so miteinander, ne?
Nee, also ich meine Frage wäre jetzt so an euch so als Game Designer gerichtet, wie ihr oder ob ihr so Spielsessions oder Spielzeit in irgendeiner Art Weise in eurem Design berücksichtigt. Also achtet ihr irgendwie darauf oder plant ihr das irgendwie voraus? Wie ihr meint, so dass, wenn Leute euer Spiel spielen, sie das wann und wo?
Für 2080 habe ich mir da irgendwie noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Was wir planen, ist halt, dass man speichern kann zu jeder Zeit. Und bei Portal Dogs hatten wir das schon irgendwie so im Fokus. Wie lange spielt man, wer spielt, wo spielt man? Und da war die Idee, dass man es auf dem Handy spielt. Auf dem Handy spielt man irgendwie im Zug oder irgendwo, wenn man auf den Zug wartet oder ich weiß es nicht. Das heißt, man muss schnell in das Spiel kommen, man muss schnell irgendwie immer Punkte haben, wo man wieder raus kann. Also genau, die Levels sind kurz und wenn man irgendwie stirbt oder mitten im Level abbricht, gibt's eigentlich nichts, was sozusagen verloren geht. Man verliert vielleicht 1 Minute, 2 Minuten Spielzeit und kann somit eigentlich jederzeit raus. Wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, man müsste ein Zelda-Spiel an einem Stück durchspielen, ohne Speicherpunkte, das wäre halt No-Go on Mobile zum Beispiel, dass man eine Stunde Spielzeit immer investieren muss für eine Session.
Ja, genau. Ich glaube, was dabei auch hilft, ist, also jetzt bei Zombie und Portal Dogs, dass das ja relativ kurze Levels sind und man innerhalb eines Levels gar nicht speichern muss, aber der Fortschritt, wenn man Level geschafft hat, auf jeden Fall ja gespeichert ist.
Genau, aber dass die Levels klein sind, was ja eine bewusste Entscheidung. Also
ja,
die
genau.
Engine würde auch größere Levels unterstützen.
Ja, klar. Das stimmt schon. Aber dann hätte man wahrscheinlich anders mit Save Points und sowas umgehen müssen halt, ne?
Ja, also was wir uns halt überlegt haben, ist, man stirbt schnell und leicht und dann soll der Pain neu zu starten nicht so groß zu sein. Also wenn ich mich irgendwie ein Spiel spiele, wo man eine halbe Stunde durchs Level läuft und dann einmal stirbt und muss wieder von vorne anfangen, dann versuche ich das zweimal, aber nicht ein drittes Mal.
Mhm. Ja, bei Fire of Ardor ist das tatsächlich, stellte sich die Frage nicht so richtig, weil es ja, naja, es ist halt auch nicht ein besonders langes Spiel, man kann jederzeit speichern und ja, man läuft halt durch diesen Dungeon und ich denke mal, also dadurch, dass es halt kein Mobile Game ist, sondern ein PC-Spiel, dass das innerhalb von einer oder vielleicht zwei Spielsessions irgendwo fertig ist. Also um da einfach noch mehr Content reinzubringen, dann müsste man sich halt überlegen, okay, wie macht man das? Ne? Also wenn man jetzt sagt, man geht richtig in Richtung Rollenspiel und macht da ein etwas größere Welt draußen so, habe ich mir tatsächlich auch in den letzten Wochen, also vor allem seitdem klar ist, dass wir über dieses Thema sprechen, so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, also wie gerade Rollenspiele damit umgehen. Ne? Also ich hole jetzt gerade das erste Gothic nach. Ich hatte mit dem zweiten angefangen, was mir sehr gut gefallen hat und habe gedacht, irgendwann muss ich ja mal das erste nochmal nachholen, weil es halt ein Klassiker ist. Und da ist es halt auch so, dass wenn ich kurz davor bin, eine Quest abzuschließen, dass sich die nächste schon anbahnt sozusagen. Ne? Also in den Gesprächen, die man mit den NPCs dann führt und so.
Mhm.
Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber es ist gleichzeitig was Gutes und was Schlechtes, finde ich. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe nicht so viel Zeit zum Spielen und irgendwann muss ich halt irgendwo einen definierten Ausstiegspunkt haben. Und das fühlt sich natürlich gut an, wenn ich gerade was geschafft habe. Aber es ist halt auch nicht gut für meine Spielerfahrung, wenn ich nicht schon sozusagen die nächste Spielsession so im Hinterkopf planen kann. Und das hört sich jetzt furchtbar formalisiert an und sowas und als würde ich jetzt hier irgendwo To-Do-Listen abhaken. So ist das nicht. Also ich meine, Spielen ist halt für mich keine Arbeit, aber es ist...
Aber es ist, klar, natürlich, es ist schon so ein bisschen To-Do-Listen abarbeiten.
Ja, genau. Also ich meine, nichts anderes sind halt so Quest-Logs, ne?
Ja, klar.
Aber es ist halt schon so, dass ich jetzt sage, okay, alles klar, jetzt mache ich die Quest und für die nächste Quest muss ich über die halbe Map laufen. Das mache ich dann morgen. So, also das ist schon, sind Sachen, die ich mir dann halt vornehme. Und das ist aber auch was Gutes, weil ich dann halt den nächsten Tag auch wieder Lust habe, das Spiel in die Hand zu nehmen. Im Gegensatz dazu, wenn ich sozusagen die Aufgabe abschließe und dann erstmal in so ein Loch falle, sage, okay, jetzt muss ich erstmal NPCs abklappern, um mir irgendwo eine Quest zu suchen. Das ist halt auch nicht das, was ich möchte, ne? Also von daher ist das so, ja, ein zweischneidiges Schwert an der Stelle.
Ja, so ein Akt der Balance tatsächlich, so einen guten Ausstiegspunkt zu finden.
Hm. Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung, und zwar arbeite ich aktuell an einem Kinderbuch.
Oh, wow.
Mit einer Autorin zusammen und so aus Entwicklersicht hat es für mich Sinn gemacht, irgendwie, dass man am Ende einen Button drückt und wieder vorne anfängt und immer wieder ich diesen Flow testen kann. Aber sie hat dann gesagt, sie möchte bitte, dass am Schluss sich die App beendet. Also, dass sozusagen eine Session einmal das Buch lesen ist, dann kannst du die App gerne neu starten, aber ja, das ist so eine Sessionlänge. Und dann habe ich festgestellt, iOS lässt es nicht zu, dass man sich, also dass eine App sich selber beendet. Also auf Android geht das, da kannst du Exit und dann ist die App weg. Aber bei iOS kommt dann so ein, diese App ist abgestürzt, unschöner Systemdialog. Das ist da nicht vorgesehen. Also.
Und das ist ja nicht so nett.
Ja.
Auch witzig, finde ich, ja.
Also es ist auch sozusagen das Ökosystem des Beendens gibt es da nicht so. Also kannst du natürlich jederzeit wegwischen, aber es soll ja im Menü keinen Exit-Knopf wie, keine Ahnung, auf einem Desktop-Game irgendwie. Hast du ja immer Spiel starten und Exit. Das gibt's halt bei iOS gar nicht.
Mhm. Okay, aber ich denke, bevor wir zu viel in die Anekdoten irgendwie abdriften, können wir vielleicht noch ein bisschen so zurückgehen, ein bisschen allgemein, so was eigentlich der Punkt ist von ja, ein Ende-Design oder ein wie hast du es genannt?
Ja, Beenden von Sessions.
Beenden von Sessions, genau.
Weißt du? Oder? Also.
Ja.
Genau. Also, so der englische Begriff, den wir dafür verwenden, ist quasi Disengagement. Und ja, wenn man sich so anguckt, so wie Menschen generell so Episoden wahrnehmen, dann ist so eine ganz berühmte Theorie von Daniel Kahneman, kennt ihr bestimmt. Und zwar die Peak-End-Effekte. Und zwar sagt er, dass Menschen sich an eine Episode besonders stark an den intensivsten Moment erinnern und an das Ende. Und eigentlich im Prinzip das, was irgendwie dazwischen war, ist mehr oder weniger egal. So, und das hat sozusagen zur Folge, dass wir zum Beispiel, wenn wir negative Erfahrungen haben, die aber mit einem positiven Ende abschließen, dass wir die insgesamt positiver bewerten, als wenn wir zum Beispiel auf einer negativen Erfahrung irgendwie aufhören. Und so kann man zum Beispiel versuchen, tatsächlich, wenn man sich dann irgendwie logische Strukturen in seinem Spiel irgendwie vornimmt, also kann man so ein Level oder ein Quest oder so, dass man dann irgendwie guckt, wie kann ich dann genau sowas irgendwie aufbauen, dass ich irgendwie also ein Spannungsmoment irgendwie aufbaue und den dann halt irgendwie auch wieder auflöse. Ist ein bisschen so wie in der Musik vielleicht.
Tatsächlich. Stimmt, ja. Ja, genau. Und irgendwo erreicht man damit ja auch ein gesünderes Spielverhalten. Also ich meine, man sorgt vielleicht so ein bisschen vor Suchtverhalten, dass man halt irgendwie kein Ende findet. Und am Ende natürlich auch eine größere Zufriedenheit bei den Spielenden, die einfach mit einem guten Gefühl rausgehen und nicht irgendwann einfach merken, dass sie körperlich erschöpft sind vom Spielen, weil sie einfach kein Ende gefunden haben, zu wenig geschlafen haben und dann irgendwann nach einer Woche merken, das Spiel fasse ich nicht mehr an, weil das macht mich gerade fertig.
Genau, also halt tatsächlich so diese Zyklen von Abgeschlossenheit schaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt immer noch irgendwie Neugierde wecken für was Neues. Auch so mit dieser Abgeschlossenheit irgendwie, ja, das haben wir vorhin ja angesprochen, mit diesem immer Speichern ist tatsächlich auch so ein Ding, was wir irgendwie auch ganz viel in Antworten bekommen haben, dass Leute irgendwie sagen, ja, so Progress Loss, also halt irgendwie meinen Fortschritt verlieren will ich auf gar keinen Fall. Oder jetzt irgendwie so aussteigen, so mitten in irgendeinem Geschehen geht irgendwie so gar nicht. Gerade so in so Strategiespielen, da ist immer so, nee, das geht so nicht mittendrin.
Mhm. Genau, zu der Antwort muss man sagen, ihr habt eine Studie zu gemacht, ne? Zu Disengagement.
Genau, wir haben eine Interviewstudie gemacht, also beziehungsweise eine Online-Umfrage. So, also wir hatten erst so mit Interviews angefangen und erstmal irgendwie so ein paar Spieler befragt, so wie die so aussteigen und daraus dann irgendwie weitere Fragen formuliert und dann damit eine größere Online-Studie gestartet, wo wir von, keine Ahnung, 120 Leuten ungefähr, ja, die irgendwie befragt haben, was für die positive und negative Ausstiege so sind. Und da kamen halt unter anderem auch genau solche Sachen raus wie: Ich möchte irgendwie speichern können. Ich möchte in diesem Moment des Abschließens irgendwie haben können. Was ihr auch vorhin meintet, irgendwie vielfach ist auch tatsächlich so erwähnt worden, dass so soziales Spielen, also alles, was so Multiplayer-Networking irgendwie hat, ist immer schwierig irgendwie abzuschätzen oder kann irgendwie so in beide Richtungen kippen. Also die einen sagen, ja, meine Freunde lassen mich nicht gehen. Oder andere sagen dann, ja, wir können irgendwie ganz gut irgendwie gemeinsam ein Ende schließen. Da kann man halt, glaube ich, auch irgendwie an solchen Stellen auch im Game Design irgendwie gut ansetzen. Also, keine Ahnung, wenn man sagt irgendwie, ich trainiere jetzt mit meinem Team in League of Legends oder so und dann macht man irgendwie 3 Runden und dann ist gut. So, und das Spiel könnte es einem ja irgendwie suggerieren, dass 3 Runden wie eine gute Zeit ist.
Ja, genau. Du hattest ja, glaube ich, auch diesen GDC-Talk von Chelsea Howe uns gegeben als Link.
Genau.
Den habe ich mir angeguckt und was ich da besonders spannend fand war, oder eigentlich, naja, was heißt spannend? Eigentlich ist es selbstverständlich, aber sie hat das wirklich gut auf den Punkt gebracht, dass Aufmerksamkeit, die ja von Spielen auch gefordert und gefördert wird, dass die nicht als Dauerbrenner funktioniert. Also ich kann nicht ein Multimedia-Feuerwerk abfackeln und da die ganze Zeit unter Volldampf sein, weil das halt irgendwo auslaugend ist und irgendwann wir auch abstumpfen. Also die Reize, die wir wahrnehmen sozusagen, einfach immer ja weniger wahrnehmen, je mehr sie auftreten. Das heißt, diese Aufmerksamkeit funktioniert ja in Zyklen. Und das heißt, ich habe wie bei so einem guten Theaterstück oder sowas, habe ich ja irgendwo eine Spannungskurve oder bei einem guten Buch oder einem Film oder so, wo irgendwo eine Einführung, dann Spannungssteigerung, irgendwo ein Höhepunkt und irgendwo dann so ein Retardando am Ende, wo sozusagen die Spannung wieder nachlässt. Und egal, ob ich dann nach so einem Zyklus aufhöre zu spielen oder den nächsten Zyklus beginne, das ist aber trotzdem ja einfach vom Design her ein gutes Pattern für Pacing auch einfach ist, zu sagen, okay, ich habe diese Zyklen, wo sozusagen Spannung da ist, diese Spannung aber auch irgendwann wieder nachlassen muss. Einmal, damit ich eine Möglichkeit habe, irgendwo den Absprung zu finden und nicht aus Neugier oder aus Grind oder sowas irgendwie an dieses Spiel gefesselt werde. Auf der anderen Seite aber auch, um dann sozusagen die nächste Spannungskurve, die dann wieder so, die Welle, die sozusagen kommt an Spannung, wieder wahrnehmen kann und nicht einfach in diesem Dauerbrenner einfach fahre. Das fand ich da ganz spannend in diesem Talk. Können wir sonst auch nochmal verlinken.
Ja, ich fand den auch irgendwie ganz inspirierend und wie du sagst, sie trifft das echt irgendwie ganz gut auf den Punkt. Was ich bei ihr vor allem ganz spannend fand, ist, dass sie Spiele oder halt Businessmodelle von Spielen irgendwie ein bisschen mit Beziehungen verglichen hat und so gezeigt hat, dass eine langfristige Beziehung halt nur auf ja, sozusagen Vertrauen wie aufbauen kann. Und das impliziert dann halt auch, den Usern transparent zu machen, wie viel Zeit sie wie irgendwie daran investieren.
Genau. Sie hatte da ja auch irgendwie aufgezählt, was so Dark Patterns sind, die halt auch gerne von der Free-to-Play-Sparte irgendwo abgefragt werden. Also sowas wie Dringlichkeit vortäuschen. Ja, du musst das jetzt noch machen, ansonsten wird deine Base angegriffen. Oder dieser Rabatt gilt nur noch die nächste halbe Stunde. Grinde jetzt noch irgendwie 7 Sternchen, damit du das noch kriegst und so. Also quasi sozusagen immer ja die Spielerin den Spieler bei der Stange halten und immer mehr fordern und immer mehr fordern. Und ja, wie gesagt, diese Dringlichkeit einfach erzeugen, ne?
Ja, völlig unnötig. Und
ja, wie gesagt, es kommt halt drauf an, wie der Monetarisierungsmodell funktioniert.
Ja, ich hoffe, dass das sich irgendwie nicht mehr allzu lange so halten wird. Und weil, wie du sagst, diese Sättigungseffekt oder diese Überreizung, die findet ja irgendwie statt. Und mittlerweile zahlen wir quasi dafür, Werbung nicht zu sehen oder uns halt irgendwie von Medien irgendwie abzuschotten. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da die Entwicklenden dann auch darauf reagieren werden und sagen, okay, wir müssen jetzt anderes Pacing fahren.
Ja.
Bei den Mobile-Spielen finde ich halt immer eher problematisch, dass da meistens nicht so viel Konsistenz dann hinter ist, also am Spielerischen, dass man irgendwie nur in dieser Loop gefangen wird, aber keine Ahnung, irgendwie nur so komische Städte bauen soll oder so, die dann ja nicht so eine tiefe Geschichte oder so überhaupt haben.
Ja, das ist dann halt so Shallow Play. Also es sind ja keine Qualitätsspiele, es sind ja tendenziell Massenspiele.
Ja.
Ja, man ist bei dem Thema relativ schnell bei Kapitalismus.
Ja, irgendwie müssen die Spiele bezahlt werden, ne? Das ist klar. Aber andererseits ist es ja so, es hat ja lange Zeit auch anders funktioniert in der Spielindustrie. Also ich will nicht sagen, früher war alles besser. Es ist vielleicht auch irgendwo eine Neigung, die mit dem Alter irgendwann kommt. Aber ich sag mal, diese Bewegung hin zu Service Games, zu Free-to-Play Games, klar. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie gesagt, es ist schwierig, gute Spiele zum Beispiel im Play Store zu finden, meiner Ansicht nach. Und wenn ich dann mal was finde, was kostet, dann stellt sich mir so ein bisschen die Frage so, woher weiß ich, dass dieses Spiel, was jetzt irgendwie von mir 6 € haben möchte, nicht genau die gleichen Patterns anwendet, wie die ganzen anderen Free-to-Play-Spiele, die daneben sind. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber zumindest in meinem Kopf ist so mit den Jahren einfach so eine automatische Abwertung von ziemlich vielen Sachen, die halt im Android-Store irgendwo drin sind, passiert, weil einfach sehr, sehr viele Spiele genau dieses, ja, kostenlosen Einstieg, die ersten, weiß nicht, 20 Minuten machen Spaß. Und dann kommt sozusagen die erste Schranke, wo du sagst, also entweder du wartest bis morgen oder du musst jetzt was zahlen und du aber überhaupt nicht die Möglichkeit hast, irgendwie einzuschätzen, lohnt sich das, dass ich jetzt was zahle? Was bekomme ich dafür? Muss ich dann nach einer Woche irgendwie, also wiederholt sich diese Zahlung oder wird das irgendwie größer, staffelt sich das? Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwo einzuschätzen. Und dadurch, dass halt dann auch viele Bezahlspiele auch dann diese, ja, Ingame-Währungen haben, wo man für echt Geld dann noch mehr Ingame-Währung kaufen muss und so. Und wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich weiß es nicht genau. Ach so, genau, Vertrauen. Also Vertrauen gegenüber den Spielen und dieses Vertrauen, wie gesagt, vielleicht ist es auch mal ein bisschen mein Problem als Konsument, dass ich da halt irgendwie zu skeptisch bin und es zu wenig ausprobiere. Aber ich habe da einfach irgendwie ein bisschen Angst, schlechte Erfahrungen zu machen und deswegen einfach das Gefühl, naja, also bei Android jetzt gute Spiele zu finden, ist halt schon nicht ganz einfach.
Aber dann würde dir doch wahrscheinlich irgendwie sowas helfen wie, keine Ahnung, irgendwie eine Form von Siegel oder Kommentar oder dass dir irgendwas sagt, oder diese App macht keine In-App-Käufe oder die App macht keine Dark Pattern X. Weißt du?
Ja, genau. Also vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen,
macht nicht süchtig.
Ich glaube, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, dass sozusagen die Finanzierung von Spielen ja früher auch funktioniert hat. Also als sozusagen ein Vollpreistitel war und man konnte sich dann damit irgendwie 15 Stunden beschäftigen und hat da so ein Singleplayer-Spiel durchgespielt. Und dadurch, dass sozusagen Spiele immer größer geworden sind, immer komplexer geworden sind, die Technik immer komplexer geworden ist, der finanzielle Aufwand, so ein Spiel zu produzieren, einfach immer größer geworden ist. Und dass genau dadurch auch die Finanzierungsmöglichkeiten irgendwo anders ausgeschöpft werden müssen. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Und da gibt's ja auch viel in anderen Podcasts zu, wo darüber gesprochen wird, okay, warum wollen alle Hersteller Service-Games irgendwo betreiben und so, ne? Und ja, genau. Aber wie gesagt, also das ist halt genau, sind so die verschiedenen Bewegungen, ne? Also einerseits sagen die Spielerinnen und Spieler, ich hätte eigentlich gerne kleinere Spiele, die meine Zeit wertschätzen. Und andererseits so die großen Firmen, die halt sagen so, naja, eigentlich müssen wir ein Spiel bauen und dann versuchen, dass die Leute da möglichst lange beibleiben. Naja. Aber genau, also Vertrauen. Also das ist halt so ein Ding, wenn ich halt so ein Spiel habe, wo ich nicht einschätzen kann, wie es sich mir gegenüber verhält, können wir ein bisschen zurück zur Zeit kommen, ne? Also wenn ich ungefähr weiß, wie lange so ein Zyklus dauert, so ein Engagement-Cycle, wie sie das in dem Talk genannt hat, dann kann ich auch einschätzen, ob ich die Zeit dafür habe, das zu investieren und zu sagen, okay, heute Abend, keine Ahnung, ich habe vielleicht noch irgendwie was anderes vorher gemacht und jetzt ist es schon irgendwie 8:30, habe ich jetzt nochmal Zeit für eine Runde Spiele XY. So, und kann ich mir halt überlegen, wann ich ins Bett gehen möchte, wenn ich den nächsten Morgen früh raus muss. Ja, und wenn ich das aber nicht einschätzen kann, ein Spiel habe, was da vielleicht irgendwie intransparent ist oder ein Spiel, was ich nicht kenne, dann ist das schwierig. So, jetzt habe ich voll den Monolog gehalten.
Nee, nein, es ist ja auch in mir auch interessant, dass er mir dann, also persönliche Erfahrungen sind ja immer interessant. Nee, was ich gerade denke, ist halt, ich glaube tatsächlich, dass Mobile und Konsolen oder Desktop-Spiele da tatsächlich nochmal unterschiedlich sind, weil ja bei Konsolenspielen man doch eher aktiver sich tatsächlich was kauft, glaube ich. Sind ja, glaube ich, auch einfach tendenziell teurer.
Hm.
Würdet ihr sagen, dass der Switch-Markt jetzt irgendwie mit irgendwie vielen Scheißspielen zugemüllt ist, wie
ja, aber das,
wie App Store oder Play Store?
Das Schöne an dem, also nicht so viele wie da, aber der ist halt auch so unbenutzbar, dass alles irgendwie einfach rausfällt. Und die beworbenen oder die oben, die Spiele sind halt die letzten 7 Spiele, die Nintendo selber rausgebracht hat. Und wenn man Glück hat, noch 1-2 andere Vollpreisspiele. Aber sozusagen, es gibt dann nicht irgendwie so eine Kategorie heiße Indie-Spiele oder so. Es gibt da immer nur so die neuesten Spiele. Wenn man da raus ist, wird man einfach überhaupt nicht mehr gefunden.
Mhm.
Oder es, also wenn man da in dem Switch-Store irgendwie eine 5 Minuten gescrollt hat, dann stürzt der gefühlt ab, weil er irgendwie alles noch geladen hat und super am Rumruckeln ist und ist auf alle Fälle nicht die gleiche Shopping-Erfahrung wie irgendwie so ein Play Store.
Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, auch eine wesentliche Rolle ist da halt auch, dass Nintendo oder kann am Steam Store, die auch einen Gatekeeper-Effekt haben, weil das Veröffentlichen ja auch da viel, viel teurer ist. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein so ein Qualitätsfilter,
ja.
Ein bisschen.
Aber das ist ja, also ich finde es schwierig. Also bei Steam ist es mittlerweile genauso einfach wie auf dem Play Store irgendwie ein Spiel zu veröffentlichen.
Zahlt man da nicht mehr?
Ob du jetzt 25 Euro oder 200 Euro bezahlst, ist, glaube ich, nicht das K.O.-Kriterium, oder?
Ich glaube, das A und O ist dann halt Kuration einfach, ne? Also bei dem Schwall, was an Spielen rauskommt und ja, also wie gesagt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber es gibt natürlich da irgendwie Perlen, die irgendwie untergehen und die man vielleicht, die mehr Aufmerksamkeit verdienen würden. Es gibt aber, glaube ich, auch ganz, ganz viele, wo man sagt, oh ja, mein Spiel hat keine Aufmerksamkeit. Naja, hat es vielleicht auch nicht verdient. Also muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, bei meinem Spiel Fire of Ardor, das ist nicht auf Steam, das ist nur auf Itch und Gamejolt und IndieDB. Das hat nicht besonders viel Aufmerksamkeit und ich weiß auch, dass das okay so ist. Also es ist halt kein Morrowind, es ist auch kein Morrowind, was nur eine Stunde geht, sondern es ist halt einfach, es backt kleine Brötchen und dann ist es auch okay, wenn es wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also da muss man mal so ein bisschen realistisch sein. Natürlich fühlt es sich gut an, wenn halt Leute dem Spiel Aufmerksamkeit schenken und als der erste YouTuber da ein Video von gemacht hat, auch wenn er Probleme mit der Mouse-Sensitivity hatte, war ein super cooles Gefühl. Aber wie gesagt, dabei ist es dann halt auch geblieben. Ich glaube, es haben dann irgendwie am Ende 4 Leute irgendwie Videos davon gemacht, wie sie es gespielt haben oder so. 2 oder 3 davon haben die Videos auch schon wieder gelöscht. Das heißt, ich hätte mir die mal speichern sollen, weil das halt einfach ein super cooles Gefühl ist, wenn jemand ein Spiel spielt, ne? Und da auch noch ein Video von macht.
Ja, voll.
Nee, genau. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen so zurückkommen. Was können wir denn als Entwickler machen, dass unsere Spiele da verantwortungsbewusst mit umgehen, dass sich halt Leute die Zeit nehmen, unser Spiel zu spielen? Weil ich meine, abgesehen davon, dass unsere Spiele nett aussehen und Spaß machen sollen, wollen wir ja auch irgendwo den Engagement-Cycle, wie Chelsea Howe das so schön genannt hat, ja, irgendwo mit ins Design einfließen lassen, ne?
Ja, also es ist halt tatsächlich genau dieses Ding von so narrativen Bögen, ja, irgendwie zu denken und sich irgendwie bewusst zu machen, ja, was ist denn meine Audience und wie lange können die damit spielen? Das versuchen möglichst transparent zu halten und versuchen halt Ausstiege so leicht wie möglich zu machen. Also ganz simpel, ganz viele Spiele verstecken den Exit-Button irgendwie, dass du sehr, sehr kompliziert nur irgendwie rauskommst und durch mehrere Menüzweige dich da irgendwie durchkämpfen musst. Also sowas zum Beispiel lässt sich irgendwie ganz einfach vermeiden. Irgendwie überall speichern oder halt viel speichern zu können, ist halt auch so ein Ding. Den Wiedereinstieg erleichtern, also in der Hinsicht, dass man vielleicht, ja, also vielleicht nicht unbedingt irgendwie komplett irgendwie zu Tutorials macht, aber sowas wie zum Beispiel einen daran erinnert, was gerade so die offenen Quests waren oder wo man als nächstes hingehen könnte.
Ein bisschen wie bei so einer Serie, was bisher geschah. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Also ich finde auch, können wir uns vielleicht mal merken für so ein Adventure. Ich meine, gut, erstmal müssen wir bauen, dass das Adventure funktioniert, aber sich dann vielleicht zu überlegen, okay, wenn ich merke, der Spieler oder die Spielerin hat das seit einer Woche nicht mehr angefasst oder noch länger, einfach mal sagen, okay, das hast du zuletzt gemacht. Das ist vielleicht eine schöne Idee.
Ja, das hat das neue Monkey Island auf alle Fälle auch.
Ah, cool. Okay, das habe ich noch nicht gespielt, aber
fand ich ziemlich cool und habe ich aber dann auch gedacht, oh, was für ein Aufwand, weil muss ja sozusagen für das ganze Spiel immer noch diese Kurzzusammenfassung haben, von denen der Spieler natürlich, wenn er sie sieht, sie wahrscheinlich sehr hilfreich findet, sie aber auch optional wegklicken konnte. Und ja.
Aber ist das dynamisch generiert oder sind sie gekannt?
Weiß nicht, wie die das umgesetzt haben, aber du startest das Spiel und der sagt dir, du hast länger nicht gespielt, weißt du noch, wo du bist, oder soll ich sie kurz zusammenfassen? Also ich
weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass man jetzt, wenn wir also unsere Technologie zugrunde legen, weil wir jetzt den Schnack-Editor haben, wo quasi Dialoge, die geführt werden, ja einzelne Knoten haben, also jeder Textschnipsel, der gesagt wird, ist sozusagen ein Knoten in so einem Note-Editor, könnte ich mir vorstellen, dass man diese Dinge einfach flaggt und sagt, okay, das ist jetzt ein wichtiger Schnipsel, der passiert, und dass dann einfach, wenn man das nochmal abspielt, die letzten 5 wichtigen Schnipsel irgendwie nochmal replayed werden.
Ja, aber das, also zumindest haben die das anders umgesetzt. Also die haben nicht so eine Art Film oder so gemacht, sondern der hat Guybrush dann erzählt, was passiert ist und was seine Aufgabe ist.
Okay.
Also das ist schon ein extra Element in dem ganzen Spiel gewesen, wo Zeit reingeflossen ist.
Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Es gibt so ein, also es ist, das kommt jetzt mir gerade immer mehr auf, dass man in RPGs so einen Narrator hat, der halt für alles, im Prinzip eigentlich alles kommentiert, was du halt irgendwie so machst. And then the hero stood up and he walked north. Und das halt die ganze Zeit. Und dann, wenn ein Gegner auf dich zukommt, dann, and then he slayed his skeletons.
Das hört sich ein bisschen an wie bei der Stanley Parable, ne? Wo quasi dieser Erzähler ja auch Teil des Humors ist, der das Spiel dominiert.
Bei Stronghold, da gab's doch, wenn ihr euch erinnert, da gab's doch so ein NPC, der einem immer so Tooltips gegeben hat. Und ab und zu, wenn man länger gespielt hat, ist er dann aufgetaucht und meinte dann so, ja, Milord, wäre es nicht Zeit für eine Pause?
Das erinnert mich so ein bisschen an Löwenzahn früher, wo Peter Lustig am Ende der Folge immer gesagt hat, so Kinder, jetzt aber, ne? Abschalten. Und ich weiß nur, dass sich das für mich immer sehr albern angefühlt hat, weil ich mal dachte, na, der Fernsehsender kann jetzt nicht wollen, dass ich nach der Folge abschalte. Wobei, na, war öffentlich-rechtlich, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Aber es fühlte sich so ein bisschen fremdbestimmt an, so von wegen so, was willst du mir eigentlich erzählen, ob ich jetzt den Fernseher ausmache? Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, der halt irgendwo wichtig ist. Und wenn ich das in deinem Paper richtig gelesen habe, ein wichtiger Punkt ist, dass die Spielenden selber entscheiden wollen, sich bewusst dazu entscheiden, das Spielsession zu beenden. Also die Selbstbestimmtheit dabei ist irgendwo ein wichtiger Punkt. Und man investiert irgendwo Zeit, Aufmerksamkeit und Emotionen in so eine Spielsession. Und wenn dann einfach irgendjemand so einen Wecker klingeln lässt und sagt so, ja, aber der Stunde ist jetzt vorbei und ich mache mich jetzt aus, weil du gehst jetzt erstmal in die frische Luft, dann, ja, wie gesagt, es ist ja sehr fremdbestimmt und also ich weiß, dass in Südkorea und China mittlerweile die maximale Spielzeit irgendwo gesetzlich geregelt ist, glaube ich, auch für verschiedene Altersstufen, aber tatsächlich ist es ja immer noch was anderes sozusagen, ob ich mir selber einen Wecker stelle und sage, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit zum Spielen und ich muss noch einen Abwasch machen, bevor, keine Ahnung, ich irgendwie einkaufen fahre oder so. Das heißt, ich stelle mir jetzt einen Wecker und wenn der klingelt, naja, dann kann ich nochmal 5 Minuten überziehen, um bis zum nächsten Savepoint zu laufen. Aber dann ist Schluss. Aber das ist immer noch was anderes, als wenn das Spiel dann sagt, so hör mal zu, ich gehe jetzt übrigens aus. Tschüss, war schön mit dir.
Ja, absolut. Also ja, diese Selbstbestimmung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man auf gar keinen Fall vernachlässigen darf. Aber ich denke trotzdem, dass man das irgendwie auf eine subtilere oder transparentere Art und Weise machen kann. Also das eine, wie gesagt, diese narrativen Bögen, also wenn man es tatsächlich irgendwie es schafft, sich das irgendwie das sinnvoll zu wählen, dass man, keine Ahnung, eine gute Stunde irgendwie füllt, zum Beispiel in einem RPG für irgendwie einen bestimmten Questabschnitt und dann das Spiel einen auch dann gut gehen lassen kann und man auch mit einem guten Gefühl dann auch wiederkommt, weil man weiß, man hat was zu tun und wenn ich wiederkomme, dann finde ich auch relativ leicht den Einstieg. Das auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel kompetitiv spielt oder so, dann könnte man ja zum Beispiel gucken, dass man stärker irgendwie die Performance in dir aufzeigt und quasi so aus dieser sportlichen Perspektive da wie rangeht und sagt, so, es macht keinen Sinn, 8 Stunden am Tag, um ein Stück zu üben, wenn du eine Stunde Pause zwischendurch machst, dann spielst du in der Stunde besser. So. Oder spielst du morgen besser. So kann man, glaube ich, auch dann die Profis abholen. Irgendwo dazwischen im Game Design und ja. wenn man das irgendwie schafft, dann irgendwie künstlerisch irgendwie im Spiel einzubinden, dann kann das, glaube ich, auch ganz gut funktionieren.
Ja. Ja, oder es ist vielleicht auch die Erzählung, die im Kopf der Spielenden passiert irgendwo, ne? Also gut, ich habe jetzt eben Gothic erwähnt. Bei Gothic ist das nicht so wichtig, weil das Inventar unbegrenzt groß ist, aber bei Elder Scrolls zum Beispiel, dieses, ich bin jetzt mal durch ein paar Dungeons gelaufen und habe ordentlich gelootet. Jetzt laufe ich erstmal nach Hause, verstaue den ganzen Krempel in irgendwelchen Kisten und speichere dann und dann kann ich auch ausmachen, so. Also das ist so ein Ritual, was mir irgendwie einfällt, jetzt bei speziell Elder Scrolls, weil halt auch da, glaube ich, nichts außer deinen eigenen Schränken und Kisten zu Hause irgendwie beim Speichern das Überleben, was da drin ist. Zumindest bei Oblivion war das so. Und das heißt eigentlich so ein schönes Ritual immer gewesen. So, du ziehst irgendwie raus in die Welt, findest irgendwie ein paar Dungeons, kannst ein paar Skelette irgendwie umhauen, hast dann irgendwelche Silberteller und Tassen und sonst irgendwas gesammelt und kannst das erstmal zu Hause irgendwo unterbringen. Einfach um, ja, so dieses Symbol auch zu haben. Ne? Ich komme nach Hause und bin dann fertig. So ein bisschen wie nach so einem Arbeitstag, den man in der virtuellen Fantasy-Welt irgendwo verbracht hat.
Ja, solche Rituale sind ja ganz wichtig, glaube ich auch. Also vor allem bei Kids ist das extrem wichtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch Erwachsenen hilft.
Genau, wir hatten ja auch in unserer Game-Design-Folge über Flow gesprochen. Und tatsächlich hatte ich da auch Teile von dem, was ich da gesagt habe, aus einer anderen Podcast-Folge irgendwo, ja nicht geklaut, aber also mich darüber informiert. Und zwar gibt es da einen Podcast zu Kinder- und Medienkonsum, der heißt Nur 30 Minuten. Und der ist von Markus Richter und Patricia Camerata. Markus Richter kennt man vielleicht vom Chaos Radio. Und Patricia Camerata hat ein Buch geschrieben, das heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Und daran hangelt sich der Podcast auch so ein bisschen lang. Und in der 7. Episode davon, die heißt Ist alles Sucht, was wir Sucht nennen? Da sprechen die halt genau über diesen Flow-Begriff und also was sozusagen Kriterien sind, um in einen Flow zu kommen, was denn dieser Flow ist und warum Kinder ärgerlich werden, wenn Eltern dann auf einmal mitten im Flow sozusagen den Medienkonsum einschränken wollen. Und die ist ganz spannend, also würde ich auch hier nochmal verlinken. Wenn man selber in der Situation ist oder wenn man halt ganz gerne verstehen möchte, wie das mit Flow ist, dann kann man sich das gerne mal anhören, weil das ist wirklich ganz spannend, weil die beiden einerseits aus Mediensicht, andererseits aus pädagogischer Sicht und aber auch nochmal aus Elternsicht sozusagen sich damit auseinandersetzen. Und das fand ich echt ganz gut, einfach da diskutiert in dem Podcast. Dazu kommt auch, dass die Entwicklung der Kinder einfach gewisse Verhalten gar nicht zulässt. Also ich habe neulich gelesen, dass irgendwie Kinder erst mit 7 so richtig ein Zeitgefühl entwickeln. Das heißt, wenn ich meiner 5,5-jährigen Tochter sage, in 10 Minuten müssen wir aber los und dann müssen wir wirklich los, dann ja, muss ich mir eigentlich...
Sie verstehen das nicht.
Nee, genau, sie versteht das nicht. Also sie malt dann ihr Bild zu Ende und wenn sie erst 3 Grashalme gemalt hat, dann malt sie trotzdem erst ihr Bild zu Ende. Und das ist dann der Punkt, wo halt für mich jetzt als Elternteil irgendwo Stress entsteht. Aber es ist halt irgendwo, ja, wichtig sozusagen, sich das bewusst zu machen und dann zu überlegen, wie man damit umgehen kann, ne? Und wie man dann das kommuniziert. Genau, ich glaube, in dem einen Paper gab es auch 3 Kommunikationsstrategien, die irgendwie diskutiert wurden, aktiv, restriktiv. Und Co-Viewing sozusagen, also ging es, glaube ich, um Fernsehen, ne? Mhm. Das heißt, dass man sozusagen die besten Ergebnisse erzielen kann, wenn man sozusagen nicht von der Seite oder von oben herab halt sagt, so, okay, du darfst und bis dann und dann ist Feierabend, sondern eher sozusagen dann die Medien mitkonsumieren und dann sagen so, oh ja, jetzt reicht's aber, komm, wir machen aus und sozusagen einfach diesen Effekt des gemeinsamen, das zu beenden. Mhm. Und das wurde auch in dem Podcast erwähnt, dass sozusagen das so ein fließender Übergang sein kann und auch sein sollte, dass sozusagen irgendwann das Kind lernt, selber aufzuhören und auch selber zu entscheiden, wann Schluss ist. Und dass man das sozusagen geschafft hat, wenn das Kind halt einfach auch ohne, dass man dabei ist, einfach sagt, okay, jetzt ist gut. Und also, aber es ist halt so ein Prozess sozusagen, den das Kind lernen muss. Einerseits, der abhängig davon ist, wie weit das Kind in seiner Entwicklung ist. Andererseits aber auch, wie sehr man das halt auch geübt hat, einfach Medienkonsum zu beenden. Ne?
Ja, ist eine schwierige Aufgabe für Eltern.
Aber ist das, also ich erwische mich da immer noch bei, dass man irgendwie das Gefühl hat, nicht aufhören zu können, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist halt was anderes, wenn du erwachsen bist, weil du weißt halt eigentlich, okay, ich muss morgen um 5 aufstehen, es ist jetzt 23.53 Uhr.
Also zocke ich durch.
Genau. Das ist nicht clever, was ich hier gerade mache, ne? Aber das ist dann ja eine bewusste Entscheidung. Also du weißt es ja besser und ignorierst es bewusst.
Ja, na, es ist ja schon, also es, wenn das irgendwie überschwappt, dann wird das ja schon fast pathologisch oder keine Ahnung, kann ja schon in eine Form von zwanghaften Verhalten ja irgendwie sein. Weil gut, so grundsätzlich, so wenn man etwas tut, was gegen einen eigentlich ist, dann ist das nicht gut. Also, da, und damit will ich überhaupt nicht pathologisieren irgendwie komplett, aber trotzdem, so insgesamt ist Selbstregulation schon irgendwie eine gute Sache. Und Medien machen es uns halt einfach extrem schwer, weil sie ja einfach so ein Dopamin-Feuerwerk in uns auslösen.
Mhm. Das stimmt schon. Andererseits kenne ich das halt nicht nur vom Spielen, sondern auch vom Entwickeln. Mhm. Also, ja, jetzt nur noch das Feature fertig machen und ach ja, das will ich ganz vergessen. Das muss ja auch noch gemacht werden. Und ich ertappe mich manchmal dabei, dass entweder der externe Druck zu groß ist, also ich wirklich los muss oder auf die Uhr gucke und sage, also 5 Stunden Schlaf, das wird eine sportliche Nacht. Oder aber, dass ich halt irgendwo wirklich dann so ein Feature abgeschlossen habe. Oder das Feature, was ich noch abschließen müsste, dass ich einfach erkenne, das ist zu groß, um das heute Abend noch zu schaffen. Und
dann träumt man in Code weiter.
Ja, und das ist das Schlimme, wenn du davon träumst, dass du ein Problem gelöst hast, wachst auf, ich habe die Lösung, das muss ich eigentlich sofort aufschreiben. Und wenn du dann sogar noch sozusagen so wach bist, dass du halt aufstehst und dir Bleistift und Papier nimmst und versuchst, das aufzuschreiben, ich so, ich habe gar keine Lösung. Ich habe nur davon geträumt, dass ich die Lösung habe. Und das ist so ein frustrierendes Gefühl.
Okay, wenn ich dann aufstehe, habe ich meistens die Lösung.
Also weiß nicht, bei mir ist es, also weiß nicht, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber als ich meine Abschlussarbeiten geschrieben habe, also Bachelor- und Masterarbeit, da war das tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viel nachts die Zahnräder im Kopf gedreht haben und irgendwie ich Ideen hatte, die am Ende gar keine waren und so. Ja, hat mich schon stark beschäftigt, muss ich sagen.
Ja, das kenne ich auch.
Genau. Aber um nochmal zurückzukommen, was können wir tun? Also über Rollenspiele haben wir jetzt viel gesprochen. Ich meine, bei Plattformern, wie gesagt, Portal Dogs hat relativ kurze Levels, aber auch bei jetzt so, sagen wir mal, klassischeren Plattformern wie Mario oder sowas, da gibt es ja auch so verschiedene Themenwelten, die mehrere Levels haben. Zum Beispiel, wie, keine Ahnung, 3 Wüsten-Levels, 3 Eis-Levels und so weiter. Und dass man da zum Beispiel halt auch sagen kann, okay, ich mache jetzt noch die 3 Eis-Levels und dann ist aber Schluss oder so. Ne, oder wenn man halt in ein neues Kapitel kommt, das könnte auch zum Beispiel für 2080, da haben wir das, was wir bisher geplant haben, die Story auch ja in Akte eingeteilt, dass man auch sagen könnte, okay, das Spiel soll ja sowieso nicht irgendwie 80 Stunden dauern, sondern keine Ahnung. Ich gebe jetzt immer noch keine Abschätzung ab, die man irgendwo hier nachweisen kann hinterher, aber sagen wir kürzer, so. Und dass man dann auch sagen kann, okay, alles klar, ich habe jetzt so in 1-2 Sessions irgendwie den ersten Akt durch und in 1-2 Sessions den zweiten Akt. Aber könnte ich mir so vorstellen, dass das irgendwo möglich ist, ne?
Ja, Nintendo ist tatsächlich wirklich ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel für genau solche Sachen. Also die machen sich wirklich um genau sowas Gedanken und bauen sowas aktiv ein, also wie in diesen Welten.
Aber ich finde auch, die machen sich Gedanken darum, dass sie mit jüngeren Spielern,
ja.
Also die anderen Konsolen sind irgendwie gefühlt für junge Erwachsene bis Erwachsene und deswegen macht man sich da nicht so viele Gedanken.
Ich denke auch so ein bisschen, weil der Anspruch des in Anführungszeichen Core-Gamertums sozusagen da ein anderer ist, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, wie gut oder nicht gut dieser, also wie gut oder schlecht dieser Begriff Core-Gamer ist. Aber es gibt ja einige Leute, die bezeichnen sich als Core-Gamer und ich glaube, dass halt sowas wie eine PlayStation oder eine Xbox halt eher auf diese Core-Gamer irgendwo abzielen und Nintendo ja eher ein Unternehmen ist, was versucht, irgendwo familienfreundlich aufzutreten.
Ja, das stimmt.
Aber was ich auch irgendwo nochmal irgendwie unterstreichen möchte, ist halt dieses, ich möchte ja nicht nur, dass irgendwo eine Session zu Ende ist, sondern ich möchte ja auch, dass ich Lust habe, die nächste Session noch wieder anzufangen. Also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Pile of Shame bei vielen Leuten so hoch ist, also Pile of Shame zur Erklärung, weiß nicht, ist, glaube ich, ein relativ weit bekannter Begriff, aber sagt man dazu, dass wenn man mehr Spiele kauft, als man spielen kann und irgendwann dieser Haufen so groß wird, dass man das eigentlich schon weiß, dass man es nicht mehr schaffen wird, die Spiele alle zu spielen und man kauft trotzdem weiter. Also der Haufen der Schande sozusagen, Pile of Shame.
Mhm.
Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Effekt ist, weil halt auch Spiele dann ja manchmal sehr grindy sind und irgendwie Arbeit bedeuten und dass man halt einfach so eine Hürde verspürt, dieses Spiel anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, ich habe total Lust auf dieses Setting, ich habe total Lust auf diese Atmosphäre, aber wenn ich da jetzt reingehe, dann werde ich sterben und dann muss ich das nochmal machen, dann kann ich schnell speichern, aber da muss ich ganz viel speichern, vielleicht gibt's auch nur Save Points und man sozusagen, ja.
Also die Einstiegshürde ist halt einfach schon so groß.
Genau, dass diese Einstiegshürde schon so hoch ist und ja, dass man vielleicht auch noch gar nicht so recht weiß, was man dann überhaupt machen soll. So, also ich habe eine ganze Zeit lang Subnautica gespielt. Und da war das eigentlich wirklich so, da muss man sich ja lange Zeit selber beschäftigen. Also, ne, Klar gibt es irgendwo eine Rahmenhandlung, eine Story, der man folgen kann, aber es ist auch viel, dass man sagt, okay, ich baue mir jetzt erstmal so eine Unterwasserbasis und dafür brauche ich jetzt, keine Ahnung, 20 Titanium-Einheiten, die muss ich halt irgendwo sammeln. Dann brauche ich aber noch irgendwie Solarzellen oder einen Bioreaktor, dafür brauche ich irgendwie andere Rohstoffe. Und dann nehme ich mein U-Boot und fahre los und sammle erstmal Rohstoffe. Und dann habe ich das und das und ja, als nächstes baue ich das und das. Und man hat sozusagen immer so eine eigene Agenda, ja, man könnte negativ sagen To-Do-Liste, aber die ich abarbeite und mir sozusagen ja wieder für die nächste Session irgendwas vornehmen kann. Das habe ich aber bei Spielen, die sozusagen wie so ein Block vor mir stehen, die ich halt nicht einschätzen kann, jetzt bin ich wieder bei dem gleichen Thema, ne, aber die ich nicht einschätzen kann, wo ich sage, ach ja, aber jetzt, ich weiß nicht, wie groß ist das nächste Level, da ist irgendwie ein Gegner, der sieht fies aus, ist der vielleicht zu schwer für mich, ich kann mich gar nicht überwinden, überhaupt das auszuprobieren, weil ich irgendwie schon dieses Angstgefühl vor dem Scheitern irgendwo habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ja, und einfach dieser Gedanke, das Spiel zu spielen, irgendwie schöner ist, als wirklich das Spiel zu spielen.
Aber also ich musste gerade dann denken, dass man ab und zu sich halt einfach so den ganzen Abend nichts vornimmt, um einfach so eine große Sache dann zu spielen, oder? Ist das so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu, ne? Also nicht so kleine Häppchen, sondern auch mal wirklich dann den Film 90 Minuten lang an einem Stück komplett einzusinken oder so.
Ja, voll. Aber trotzdem bleibt halt manchmal dieses Gefühl, dieses Spiel verlangt zu viel von mir. Also auch wenn ich jetzt mir, keine Ahnung, irgendwie 4 Stunden Zeit nehme oder sowas, kann es ja trotzdem sein, dass ich einfach, ja, dass ich einfach weiß, ich muss da jetzt Aufmerksamkeit reinstecken, ich muss da irgendwo vielleicht Geschick reinstecken, irgendwo Reflexe oder was auch immer, um jetzt irgendwie einen schwierigen Kampf irgendwie zu schaffen oder sowas oder ja, und ob ich dazu denn an einem Abend irgendwo in der Lage bin, ich weiß nicht, es geht ein bisschen von dem eigentlichen Thema weg, dass man aus Spielen aussteigen möchte und in Spiele reinkommen möchte, aber also ich glaube, das ist halt schon einfach so ein Thema, wie geleite ich meine Spielerinnen und Spieler in so ein Spiel rein und wieder raus? Wie bereite ich die Leute darauf vor, ne?
Ja, klar. Also der Verbindungspunkt ist dann halt natürlich auch, also das, was du ja beschreibst, kann ja auch dir genau bei einer Session irgendwie passieren. Also keine Ahnung, dass du jetzt irgendwo in einer Sackgasse landest und irgendwie einen Gegner hast, den du nicht mehr besiegen kannst und dann nicht mehr rauskommst. Und dann ist das, also für mich wäre das tendenziell so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich fange das Spiel jetzt nicht nochmal an, so weil da jetzt irgendwie wieder reinzukommen oder sich da jetzt irgendwie rauszumanövrieren, ist irgendwie so nervig, da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Und entweder müsste ich dann quasi wieder von vorne anfangen oder ich würde irgendwie was anderes dann einfach nehmen. Und dann, wenn man dann halt irgendwie es schafft, quasi das Spiel gar nicht erst irgendwie in so eine Verlegenheit irgendwie kommen zu lassen, dann würde sowas zum Beispiel auch nicht passieren. Und diese Einstiegshürde wäre dann halt auch dann nicht mehr so hoch.
Hm. Ja. Was wir eben schon kurz erwähnt hatten, waren ja Safe-Game-Systeme, also dass man sozusagen ein Spiel leichter unterbrechen kann, wenn man halt jederzeit speichern kann, was ja früher irgendwie nicht so gang und gäbe war. Also früher gab es, wenn, dann ganz oft irgendwo feste Punkte oder dass man irgendwie ein Level abschließen musste. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein Kelloggs-Werbespiel, was es früher für Microsoft DOS gab. Und das konnte man halt tatsächlich nur an einem Stück durchspielen und es war halt echt ein langes Spiel. Und ich muss gestehen, ich habe es nie durchgespielt. Es gab 4 Charaktere, die man spielen konnte. Und 2 davon musste man frei spielen. Und ich glaube, der erste, das war dann Coco, so ein Affe, den konnte man nach, weiß ich nicht, ich denke mal so ein Drittel der Spielzeit irgendwie freischalten. Und dann gab es noch so einen Tukan, der dann auch fliegen konnte. Den konnte man nach einem weiteren Drittel irgendwie freischalten. Und dieses letzte Drittel, ich glaube, ich habe es nie geschafft, irgendwie diesen Tukan freizuschalten. Weil wenn man gestorben ist, musste man ganz von vorne wieder anfangen. Und wenn man das Spiel beendet hat, auch. Das heißt, es war eigentlich darauf ausgelegt, also ich weiß nicht, ob man sich damals da schon Gedanken drüber gemacht hat oder nicht, weil wie gesagt, das war irgendwie Anfang der 90er. Aber es war halt so ein Plattformer, wo man irgendwie dann halt so die Cerealien von Kelloggs irgendwie eingesammelt hat und auf Ameisen draufhüpfen musste. Das war ein cooles Spiel. Also ich muss sagen, das war echt gut gemacht. Aber wie gesagt, ich erinnere mich dran, dass ich das nie alleine bis zum Tukan geschafft habe. Und ich weiß, dass meine Mutter tatsächlich das mal geschafft hat, da wirklich, ich glaube, sie hat das Spiel sogar ganz zu Ende gespielt. Es gab sogar Bosse mittendrin und so. Und also Grüße gehen raus. Sehr beeindruckend. Und sie hat sich dann wirklich, sie hat nicht oft die Zeit dafür gehabt, aber wenn sie die Zeit dafür gehabt hat, dann hat sie das auch getan. Und aber wie gesagt, sie hat sich auch sehr oft darüber geärgert, dass man halt den Progress nicht speichern kann. Und heute wäre es ja technisch gesehen eigentlich immer möglich, irgendwo einen Spielstand zu speichern. Aber das ist halt vom Design her oft auch nicht vorgesehen. Ne? Und wenn man dann sozusagen so eine Mission hat, die sehr lange dauert, wo es wenig Savepoints zwischen gibt, die dann vielleicht auch nicht persistent sind, sondern nur solange man in der Mission drin ist. Und wenn man dann abbricht, muss man die ganze Mission wieder von vorne machen, muss Teile der Mission immer wieder neu machen, weil vielleicht irgendwas Schweres passiert und sowas. Das ist halt auch was, wo man dann eher nicht so schönen Ausstieg aus dem Spiel irgendwo provoziert und sagt, ich ragequitte jetzt, weil ich habe echt keinen Bock mehr. Und mich dann das nächste Mal nochmal wieder in das Spiel ranzusetzen, wo ich beim letzten Mal schon keine Lust mehr hatte, das ist dann halt schon nochmal wieder, ja, diese genannte Hürde, ne? Wo ich sage so, boah, ja, ich habe das echt gestern den ganzen Abend versucht, ich werde mich da heute bestimmt nicht dran setzen. Und wenn ich dann nochmal eine Woche warte, ist fraglich, ob ich das Spiel überhaupt nochmal starte, so.
Also ich möchte nochmal dein Kellogg's Game, das hört sich aber so an, als ob das so noch aus ein Port oder irgendwas ist aus dem Arcade-Zeitalter, wo man eigentlich eher immer jemand anders gespielt hat und man Geld reingeschmissen hat und dann gespielt hat, bis man gestorben ist.
Nee, das ist tatsächlich also für Microsoft DOS entwickelt gewesen. Und ja, weiß nicht, also ich glaube, das erste Mario auf dem Game Boy, da konnte man auch nicht zwischenspeichern, oder? Ich glaube, das ist eher so auf der Welle gefahren. Das war halt einfach ein Werbespiel. Also es war, eine Zeit lang gab es ja für verschiedene Produkte gab es einfach Werbespiele. Da wurden Firmen beauftragt, so hey, ihr könnt doch programmieren, macht doch mal irgendwie ein Spiel, um unsere Produkte zu bewerben. Und ich glaube, von dem Kellogg's, das gab es auch in Simons Game Dev Podcast, gab es eine Folge, wo das erwähnt wurde. Da hatte ich auch in den Discord schon Bilder reingepostet, einfach aus Nostalgie. Da gab es zwei Spiele, eins für DOS und ich glaube, eins war dann irgendwann für Windows 95 oder 98 oder so. Was dann so ein bisschen nach 3D aussah, aber in Wirklichkeit 2D war, es war vorgerendert. Aber genau, wie gesagt, es waren halt damals wirklich Entwicklungen genau für Kellogg's und wie gesagt, das erste Spiel habe ich nur gespielt, das war tatsächlich richtig gut. Also es hat Spaß gemacht. Würde ich auch heute nochmal spielen.
Erinnert ihr euch noch an das allererste Prince of Persia?
Ja, war krankenschwer.
Habe ich tatsächlich nie gespielt.
Okay, weil da war das nämlich so, du fängst jedes Mal immer von vorne an, du kannst auch nicht speichern, aber deine Spielzeit ist auf eine Stunde beschränkt. Also die Rahmenbedingung ist, du musst halt innerhalb von einer Stunde die Prinzessin retten. Und als Prinz kämpfst du dich quasi aus den Kellern irgendwie in die Etagen von dem Palast irgendwie hoch. So, und jedes Level bist du dann halt irgendwie mal eine Stufe irgendwie näher an der Prinzessin irgendwie dran. Und da ist es halt so, wenn du stirbst, dann fängst du halt auf dem gleichen Level an, aber deine Uhr tickt halt einfach permanent weiter und nach 60 Minuten ist das Spiel halt einfach vorbei, weil dann musst du wieder von vorne anfangen. Und was ich daran irgendwie so witzig finde, ist, das Spiel gibt es einem einfach irgendwie von vornherein vor, so das sind so die Rahmenbedingungen, länger als eine Stunde hast du einfach nicht und man akzeptiert es total. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich dadurch jetzt quasi wie fremdbestimmt fühlen würde, sondern das ist halt mit Teil des Spiels.
Weil es auch von vornherein irgendwie klar kommuniziert ist wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja, sonst ist die Prinzessin halt andersweitig tot oder weg.
Er hat den schnelleren Prinzen geheiratet.
Nee, ich glaube, die wurde dann gefangen gehalten von dem, ich weiß nicht, von dem.
Dem Bösen. Aber
ja, man muss sich auf jeden Fall befreien. Im Grunde genommen ist das Super Mario.
Das ist ein gutes Ende.
Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, mal drüber gesprochen zu haben, wie man irgendwie Game Sessions beendet, weil man ja eigentlich, wie gesagt, ich habe mich auch noch nie bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt, also zumindest nicht aus Entwicklersicht, sondern eigentlich eher aus Spielersicht.
Und aus Vatersicht.
Ja, genau. Wobei meine Tochter noch nicht richtig viel spielt, also da geht es dann eher darum, dass sie dann am Abend mal eine Serie gucken darf oder sowas und da dann auch nach einer Folge Schluss sein muss oder nach zwei. Aber ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall was man mitnehmen kann und auch ins Design irgendwo ein bisschen einfließen lassen kann und vielleicht auch irgendwo ein Stück Erleichterung einfach fürs Design, dass man sagt, ich muss nicht immer 100% Spannung und Multimedia-Feuerwerk abfackeln und irgendwie Dopamin und Endorphine irgendwie ausschütten lassen in meiner Spielerin oder beim Spieler, sondern ja, irgendwo sagen, okay, also so eine Spannungskurve, die darf auch mal runtergehen und die darf danach wieder hochgehen, aber es ist irgendwo ein Auf und Ab und ich meine, wenn ich mir immer auf die gleiche Stelle haue, dann wird die Haut an der Stelle auch irgendwann taub, ne, so. Also dieser Stimulus, der sozusagen immer überreizt wird, das kann ja ein bisschen Druck rausnehmen, wenn ich sage, okay, ich baue jetzt in mein Spiel auch mal eine Passage ein, die ist nicht langweilig, aber die ist einfach ein bisschen seichter. Also finde ich, ist eigentlich eine positive Sicht auf die Dinge und gerade wie wir jetzt als Hobbyentwickler zu sagen, wir haben eh nicht die Mittel, die jetzt irgendwie ein Riesenstudio hat, dann können wir auch anders damit umgehen. Auch wenn ich mir natürlich als jemand, der eine sehr eingeschränkte Spielzeit hat, irgendwo wünschen würde, dass auch die Größeren sich sozusagen dem annehmen würden.
Ja, ich denke, das wird tatsächlich auch in naher Zukunft passieren, weil solche Spielzeitregularien, wie du das mir in Asien angesprochen hast, die werden auch nach Europa kommen. Ob das tatsächlich irgendwie gut oder schlecht umgesetzt wird, ist natürlich noch eine große Frage. Also wünschenswert wäre es natürlich, dass man das irgendwie cool ins Game Design irgendwie einbaut und das nicht irgendwie so fremdbestimmt sich anfühlt, sondern irgendwie sinnvoll irgendwie im Spiel untergebracht ist. Aber es wird noch spannend, glaube ich.
Ja, ich bin mal gespannt, wie man sowas in, sag ich mal, einer relativ liberalen Gesellschaft wie der mittel- und westeuropäischen Gesellschaft umsetzen kann, solche Beschränkungen. Ich sag mal, aus China kennt man das ja schon eher, dass irgendwo restriktive Regularien halt auch irgendwo, sag ich mal, mit der Brechstange umgesetzt werden. Ob hierzulande dann irgendwie Services wie Steam oder sowas dazu gezwungen werden, irgendwie Spielerinnen, Spieler unter, weiß ich, 16 Jahren irgendwo in der Zeit einzuschränken oder wie das dann funktionieren soll. Ich meine, mit Offline-Spielen wird das ja sowieso nicht funktionieren. Ist die Frage, welche Spiele sind heutzutage noch offline? Ja, bleibt spannend.
Ja, also ich finde es halt irgendwie spannend, da tatsächlich aus so einer restriktiven Haltung da versuchen, irgendwie rauszukommen und irgendwie gucken, dass man irgendwie transparentes Game Design macht und so die Selbstbestimmtheit von Spielenden irgendwie fördert und guckt, so dass sie selbst irgendwie schaffen, irgendwie einen guten und gesunden Medienumgang irgendwie zu entwickeln und Spiele sie dabei irgendwie unterstützen können. Ich glaube, das wäre irgendwie so ein wesentlich positiverer Ansatz an das Ganze, als zu sagen, ja, du hast nur so und so viel Zeit und dann wird dir der Stecker gezogen.
Tja, ich finde, ein schönes Schlusswort.
Ein schöner Ausstieg. Können die Session hier beenden?
Die Session beenden? Nein, wir können die Session nicht beenden. Wir müssen doch auf einem Peak enden. Und der Peak wäre doch jetzt ein richtig schöner Nerdwitz, oder?
Was macht ein Gamer, bevor er die Wäsche faltet? Er würfelt auf Geschicklichkeit.
Uns ist aufgefallen, dass wir eine ganze Menge Kommentare bekommen haben und das eigentlich total cool wäre, über diese Kommentare mal zu sprechen, auch jetzt hier im Podcast, um einfach die Mühe, die ihr euch damit gemacht habt, zu honorieren. Und zwar hat zum Beispiel Killbot bei Apple Podcast geschrieben, cool, bitte macht mal eine Folge über Trailer und ein Spieleentwicklungstutorial. Folge über Trailer finde ich total gut, lasst das mal machen, ist notiert. Ein Spieleentwicklungstutorial, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was damit gemeint ist, weil man könnte ja vielleicht auch irgendwie alle Folgen, die wir gemacht haben, so zusammengenommen als Tutorial bezeichnen. Also ich glaube, weiß nicht, ein Tutorial, mach erst dies, mach dann das, als Podcast-Form ist vielleicht ein bisschen schwierig. Weiß nicht, wie siehst du das, Koya?
Ich habe das Gefühl, da gibt's auf YouTube genug Leute, die das machen. Da müssen wir jetzt nicht mitschwimmen.
Also ich glaube, was wir vielleicht mal machen könnten, wäre eine Folge zu, ich habe gar keinen Plan von dem ganzen Thema, würde aber voll gerne was machen. Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? So, also für Leute, die schon programmieren können, für Leute, die nicht programmieren können, für Leute, die vielleicht gut zeichnen können oder so. Also wie finde ich ein Projekt, was irgendwie meinen Fähigkeiten entspricht? Was ist für mich der beste Einstieg? Vielleicht können wir da mal irgendwie ein bisschen brainstormen, ob wir da eine Folge mit zusammenkriegen.
Können wir ja mal notieren.
Ein weiterer Kommentar ist von Wilco Meter, auch bei Apple Podcasts, mit dem Titel »Auch für Nicht-Informatiker spannend«. Ich finde den Podcast sehr gelungen. Ich wollte schon immer mehr zu dem Thema erfahren, dachte aber, dass es ohne Informatik-Hintergrund nicht geht. Dem Podcast habe ich eine Chance gegeben und er hat mich total überzeugt. Die Pen-and-Paper-Folge hat mich dann dazu bewegt, eine Bewertung zu schreiben. Sehr schön, es freut mich persönlich sehr. Den beiden zuzuhören finde ich außerdem extrem angenehm. Dankeschön, wir nehmen die Blumen gerne an.
Auch unser Freund von Review Switch hat uns ein nettes Kommentar hinterlassen. Ihr seid beide sehr witzig. Ich hoffe, dass es nur auf die Witze wirklich bezogen ist.
Er hat geschrieben, witzig, nicht lächerlich. Das gefällt mir. Genau, außerdem haben wir auf YouTube auch Kommentare. Also bei YouTube ist es ja mal zu den einzelnen Folgen. Rocket Faultier hat zu unserer Game Design Folge geschrieben, endlich Nachschub. Ich finde das total gut. Also es ist auch immer wieder, flasht mich, dass Leute sich das anhören, was wir hier ins Mikro reinlabern. Außerdem haben wir noch eine Frage von Jonas M. bekommen. Kann man bei Game Jams eigentlich auch von zu Hause mitmachen? Ich bin Musiker, Komponist und würde gerne am Wochenende an einem teilnehmen und frage mich, ob man von zu Hause teilnehmen kann, da Klavier, PC und so weiter schleppen echt umständlich ist. Ja, da kriegt man richtig wieder Feeling wie damals bei den LAN-Partys, ne?
Ja, auf alle Fälle kann man das machen.
Ja, kann man machen, kommt auch immer auf den Game Jam drauf an, aber ja.
Und auf itch.io gibt's eine Liste mit Game Jams, die, glaube ich, zu 99% alle online stattfinden.
Und die ist unfassbar lang. Also irgendwie kann man jeden Tag gefühlt irgendwie 10 Game Jams gleichzeitig machen, wenn man irgendwie alle mitmachen wollen würde. Also das ist echt krass. Ich habe da vor einiger Zeit mal reingeguckt. Es gibt echt viele Game Jams.
Ich kann nicht weiterlesen, da sitzt eine Katze auf der Tastatur.
Vor dem Monitor. Okay, dann lese ich weiter. Filterphil hat uns geschrieben zur Game-Audio-Folge. coole Folge. Ich finde es immer sehr spannend, wie Soundeffekte gemacht werden und auf was für lustige und kreative Ideen da manche kommen. Aber wir schon beim Thema Audio sind, ich finde eure Intro und Outro zu laut. Zur Intro muss ich immer leiser machen und sobald ihr einsteigt, wieder lauter. Ich hoffe, das haben wir in den letzten Folgen seit der Game-Audio-Folge in den Griff gekriegt. Das war uns schon immer so ein bisschen bewusst, aber ich glaube, jetzt ist es tatsächlich ein bisschen besser geworden.
Genau. Der liebe Buddha hat geschrieben, dass ihm das Pen and Paper ab einer Stunde zu gruselig gewesen ist. Ich glaube, du bist schon groß genug.
Genau. Und noch ein Kommentar von Animatrix XD zu unserer ersten Folge tatsächlich. Ich habe jetzt echt ein bisschen was aufzuholen hier. Richtig interessantes Format. Ich werde gleich mal ein Abo da lassen und freue mich auf mehr. PS, habe eine ziemlich ähnliche Story wie du, Carsten. Seit dem ersten PC, den ich bei meinem Großvater gesehen habe, war das Interesse nicht nur für Spiele, sondern auch für die Entwicklung ziemlich groß. Wurde somit Softwareentwickler. Ja, genau. Also.
Ja, ich hoffe, du hörst noch zu, ne?
Genau, ich hoffe, du bist noch dabei. Aber ja, wenn jetzt regelmäßig immer Kommentare kommen, können wir vielleicht einfach damit weitermachen, die vorzulesen. Ja, was wir vor ein paar Folgen schon mal erwähnt hatten, war, dass wir auch eine ziemlich lange E-Mail von Stefan bekommen haben. Die werden wir jetzt nicht komplett vorlesen, aber ja, es ist total cool, was er sich dafür Zeit genommen hat. Er hat uns auch einen Witz eingeschickt, den wir auch in unserer Multiplayer-Folge verwendet haben. Ja, was mich sozusagen echt immer wieder überrascht, dass es halt wirklich so viele Leute gibt, die Game Dev auch als Hobby machen und dass wir quasi nicht die einzigen Verrückten sind, die sich in der Freizeit hinsetzen und da irgendwelche Spiele zusammenbauen.
Ja, ich freue mich immer, wenn ich nette Nachrichten bekomme über unseren Podcast, dass es euch gefällt, dass ihr zuhört.
Ja, ja voll. Also in der E-Mail von Stefan steht am Ende noch ein PS. Solltet ihr noch weitere Podcasts auf Deutsch oder Englisch kennen, in denen es um Spielentwicklung als Hobby geht, würde ich mich über Empfehlungen freuen. Ja, genau, also Game Dev Podcast hattest du ja auch erwähnt in deiner E-Mail. Also das ist auf jeden Fall ja auch große Inspiration für uns gewesen. Ansonsten gibt's noch Game Dev für die Platte. Das ist mehr so eine Art News-Format. Also die erscheinen auch sehr, sehr regelmäßig im Gegensatz zu uns. Ja, und ansonsten gibt's auf unserer Website auch eine Kategorie Mehr auf die Ohren, wo wir andere Podcasts verlinkt haben, die so ein bisschen themenverwandt sind. Vielleicht ja, wirst du ja da noch ein bisschen fündig. Genau, und ansonsten, ja, man kann Podcasts auch bewerten. Und ich habe mal nachgeguckt, bei Apple haben wir tatsächlich 4,4 von 5 Sternen. Da hat uns einer eine 1-Sterne-Bewertung gegeben. Nicht machen, einfach nicht machen. Wenn ihr das doof findet, was wir machen, dann sagt uns, was wir besser machen sollen. Dafür haben wir bei Spotify eine solide 4,8, also finde ich schon ganz gut. Man kann sogar bei Podcast Addict, ich weiß nicht, wer das kennt, aber das ist ein Podcatcher für Android, da kann man auf der Website auch bewerten. Hat bisher noch keiner gemacht. Vielleicht könnt ihr die Ersten sein, oder?
Ja, finde ich gut.
Cool. Alles klar. Dann würde ich sagen, Folge ist zu Ende. Hat wieder mal Spaß gemacht und dann
sehen wir uns beim nächsten Mal.
Hören wir uns beim nächsten Mal.
Richtig schöner Nerdwitz.
Irgendwas hat gerade geklatscht oder geknackt oder so, ich weiß nicht. Wollte nur vermeiden, dass es bei dir ist, Dimi.
Ihr schnappst euch ein.
Müssen wir diese Liste hier nochmal durchsortieren oder?
Ui.
So, und jetzt können wir noch ein bisschen quengeln.
War der Typ mit dem C64 wieder da? Ruin a game title by replacing one word with fart.
So berühmte Titel wie Mario Fart oder.
Natürlich dann auch Fart Cry.
Ja, genau.
Kann sie auf Kommando Miau sagen?
Kiwi? Nur wenn ich Futter in der Hand habe.
Du musst ihn nur anfassen, dann geht der Motor schon an.
Wir haben noch einen Kommentar. Richtig, Evan. Also, ihr hört uns, wir hören euch. Wir hören uns alle zusammen. Sagt Cold Mirror immer.
Ich kann jetzt hier nicht speichern.